das finde ich so schön, das ist gar nicht so dieses Paradigma, dass man denkt, oh, jetzt haben wir die Fotografie und die zeigt uns die Wirklichkeit, sondern durch die Begebenheit der zum Beispiel Double Exposure, also der Doppelbelichtung, die in der Fotografie oder in diesem fotografischen Medium, wie das damals quasi technisch angelegt war, möglich waren, hat man weiß gesehen, dass höhere Wesen existieren oder Geister existieren.
Herzlich willkommen in Folge 91 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Juliette Kothe. Die Kuratorin und Kulturwissenschaftlerin ist in der Berliner Kunstwelt keine Unbekannte. Schon seit Jahren arbeitet sie nämlich zusammen mit führenden Kulturinstitutionen an der Schnittstelle von Kunst und Wirtschaft. Etwa als Direktorin der Kunstsammlung Boros. Ihr aktuelles Ausstellungsprojekt heißt Seance. Und es ist noch bis zum 14. Juni in Berlin zu sehen, in einem unrenovierten Gebäudekomplex aus dem 19. Jahrhundert, mitten auf der Friedrichstraße. Bei der Ausstellung geht es um Okkultismus und Spiritualität. Der Ausstellungsraum ist etwas ganz Besonderes, nämlich ein ehemaliger 40 Meter langer Schießplatz. Wir freuen uns sehr, dass Juliette heute bei uns zu Gast ist und uns etwas über ihren abenteuerlichen Artspace erzählt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Juliette Kothe.
Hallo.
Hi. Juliette, erzählst du uns kurz, wer du bist und was du machst?
Ich bin Juliette. Ich lebe in Berlin seit 16 Jahren. Und arbeite im Feld der Kunst in verschiedenen Rollen und in verschiedenen Funktionen. Zurzeit bin ich die Leiterin eines Kunstraumes hier, der heißt Haus.
Erzähl uns doch, was ist das? Nämlich ein sehr spannendes Projekt. Was ist das und zunächst mal, wo befindet sich das überhaupt?
Ja, das ist ein sehr spezifischer Ort hier in Berlin Mitte, an der Friedrichstraße Nummer 112. Das gilt so als eine der letzten Ruinen oder unrenovierten Gebäude aus der wilhelminischen Zeit. Und vielen ist dieses Gebäude vielleicht bekannt, dadurch, dass sie mal die legendäre oder berühmt-berüchtigte King-Size-Bar beheimatet hat.
In so einer zentralen Gegend, ein unrenoviertes Haus. Das ist so eine Geschichte, die man in Berlin eher aus den Nullerjahren noch kennt, ja. Wie kommt es, dass dieses Haus jetzt immer noch frei ist für Projekte wie eures, für Kunstprojekte?
Also, dieses Gebäude wurde schon mit Beginn dieses Abriss, dieses Tacheles-Geländes und auch der dort sich befindlichen Galerie, die es ja schon damals gab in einer anderen Form, abgerissen durch die damalige Regierung, die eine DDR-Regierung war. Und in dem Zuge wurde dieses Haus meiner Meinung nach geräumt. Und dann nach der Wende gab es dort immer wieder Zwischennutzungen. Also es gibt ja sehr viele Leute, die haben dort schon Kunstprojekte gemacht oder hatten da mal ihre Studios oder man trifft immer mal wieder, die haben jemanden, der sagt, ja, ich habe meine Werbeagentur da oben gegründet.
Lustig. Gehört das der Stadt oder ist es ein privater?
Nee, das ist eine private Bauentwicklungsfirma, der das jetzt gehört. Genau, und wir machen eigentlich eine klassische Zwischennutzung auch. Vor allen Dingen in einem Bereich dieses Gebäudes. Das ist eine alte Schießanlage aus den 1930er Jahren.
Was ist das, eine Schießanlage?
Eine Schießsportanlage.
In einem Haus drin?
In einem Haus drin. Also es gibt auch alte Archivfotos, wo man sieht, wie halt draußen das auch annonciert wird, die Schießsportanlage. Also man konnte dort, so stelle ich mir das vor, wie so eine Art Schützenverein vielleicht beitreten und dort zum, ja, schießen. Irre. Und das ist ein sehr spezifischer Raum durch sein Format. Das sind 40 Meter in der Länge und 4 Meter in der Breite. Und das ist natürlich herausfordernd, dort Ausstellungen zu konzipieren. Und was aber für uns, meiner Mitbestreiterin Georgina Pope und mir wichtig war, dass wir so eine Art Dialog führen mit diesem Haus, also dass wir das nicht nur als reine Ausstellungsfläche sehen, sondern mit diesem Haus und seiner Geschichte und das, was so ein Haus repräsentiert und symbolisiert, dass wir das irgendwie konzeptionell mit einbeziehen.
Wie macht ihr das? Was kann man da jetzt derzeit eigentlich sehen?
Gerade haben wir eine Ausstellung, die trägt den Titel Seance.
Wie Geisterbeschwörung?
Ja, und dann nehmen wir natürlich diese Seance so ein bisschen kunsthistorisch auseinander. Die Seance und die Geschichte der Fotografie sind miteinander verwoben. Sie haben einen gemeinsamen, ungefähr einen gemeinsamen Ursprungszeitraum.
Welcher ist das?
Ja, so Ende des 19. Jahrhunderts, da kommt dieses kulturelle Ritual der Seance auf, unter anderem, weil man in der Fotografie den Beweis gesehen hat, dass höhere Wesen existieren oder Geister existieren. Einfach durch die Begebenheit der zum Beispiel Double Exposure, also der Doppelbelichtung, die in der Fotografie oder in diesem fotografischen Medium, wie das damals quasi technisch angelegt war, möglich waren, hat man weiß gesehen, dass es Geister gibt und eigentlich gar nicht, das finde ich so schön, das ist gar nicht so dieses Paradigma, dass man denkt, oh, jetzt haben wir die Fotografie und die zeigt uns die Wirklichkeit, sondern...
Und die Wissenschaft, ja.
Genau, und wir haben eine Position im Zentrum, Jeff Cowen, der ist 1966 in New York geboren, und eigentlich ist dieses Befassen mit diesem Medium der Fotografie so zentraler Ausgangspunkt seiner Arbeiten, die dann aber sehr stark auch ins Malerische rübergehen. Also es ist alles analog und er hat eine Dunkelkammer mit riesigen Bassins, wo er dann Bilder entwickelt, aber halt auch mit Chemikalien malt. Und das ist ein sehr schneller Prozess, der bei ihm sehr stark aus dem Unterbewussten kommt und das kann man so ein bisschen verbinden mit Automatic Drawing, Automatic Writing. Das haben ja damals auch die Surrealisten praktiziert, später die abstrakten Expressionisten, aber es kommt eigentlich auch aus dem Spiritualismus. Also Automatic Writing war auch eine Möglichkeit, sich mit höheren Wesen in Verbindung zu setzen. Und dann haben wir um seine Position, die sich im Zentrum befindet, also diese Bilder von ihm haben wir von der Wand genommen und in so monolithische Skulpturen eingefasst. Und um seine Arbeiten herum ist ein Inspirationsrahmen. Auch da haben wir das Wort Spirit, das heißt einatmen oder einhauchen. Also das sind historische Positionen von ausschließlich toten KünstlerInnen. Josef Beuys, Polke, Claude Cahun, Maya Deren, Germaine Dulac. Also viele Positionen, die auch so surrealistisch inspiriert sind. Hans Bellmer. Und diese Positionen setzen in Bezug zu seiner zeitgenössischen Position. Und dann haben wir immer Sound. Das ist auch noch eine Spezifität unseres Agierens sozusagen. Dass
okay.
Wir eigentlich holistische Ausstellungen machen, wo es um den Ort geht, aber auch um Licht, ja. Und um Sound.
Es geht bei Seancen ja auch um Okkultismus. Welche Rolle spielt Okkultismus denn in der gegenwärtigen Kunst?
Ja, also ich glaube schon, ja. Also zurzeit suchen wir vielleicht auch in der Kunst Antworten auf bestimmte Fragen. Was ich finde, gerade ein spannendes Thema ist diese Verbindung zu den Non-Human Species. Oder wir haben auch eine Arbeit von Margaret Raspe, die ist ja vor einem halben Jahr verstorben. Und die Arbeit ist eine Bewegungsstudie, die aber eigentlich so eine Art Aura von ihr dann auch abbildet. Und Margaret Raspe hat schon in den 80er Jahren auch kollaboriert, so könnte man sagen, mit Non-Human Species, mit Bienen, oder hat auch ihre Arbeiten aktivieren lassen, teilweise durch Naturphänomene. Und das finde ich ganz spannend, wie sie eigentlich schon damals so diese Verbindungslinien sucht. Und ich habe das Gefühl, jetzt zur Zeit gerade ist das ein Thema, dass man vielleicht gar nicht mehr in dieser Ratio des Menschen eine Erlösungsstrategie oder sowas sucht, sondern sich vielleicht irgendwie den Naturen zuwendet und den Landschaften und den, ja, und den
Spirits.
Genau, den Spirits in Non-Human Species, da kann man ja auch Pflanzen zuzählen,
ja.
Weil wir vielleicht mit unserer Erzählung so ein bisschen ans Ende gekommen sind. Also im Moment leben wir in einer dystopischen Zeit, ja, und es fällt schwer daran zu glauben, dass der Mensch überhaupt in der Lage ist, das Gute irgendwie durchzusetzen.
Obwohl Trump ist gerade schuldig gesprochen.
Ja, das ist sehr beruhigend. Das ist ein
Hoffnungsschimmer.
Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und ansonsten, ja.
Ja, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Wann kann man eure Ausstellung anschauen? Wie sind die Öffnungszeiten eigentlich?
Die Räume sind immer zugänglich von Donnerstag bis Samstag von 1 bis 7. Und dann zusätzlich geöffnet, wenn wir Soundperformances haben, weil wir regelmäßig Künstlerinnen einladen, die sich auch in ihrer Praxis mit Sound beschäftigen oder ein bestimmtes Instrument bespielen. Und jetzt am Samstag haben wir ein Konzert mit Lizzie Bogazzos, die dann im September auch eine Ausstellung hier haben wird in der Galerie Molitor. Ist eine ganz tolle Künstlerin aus New York und ja, ihre Praxis beinhaltet Sound. Und ja, so binden wir quasi MusikerInnen mit ein, die aber auch KünstlerInnen sind.
Und habe ich das richtig gelesen, dass bei euch der Eintritt frei ist?
Genau, also wir werden finanziert von dem Besitzer dieses Gebäudes.
Ist ja super.
Genau. Ja, das ist Morgenrot und die entwickeln dieses Gebäude und wir wurden eingeladen, diesen Raum zu bespielen in der Zeit, wo das jetzt noch möglich ist und bevor es dann in die Sanierung geht.
Ist das absehbar, ja?
Das ist absehbar. Ich meine, das ist auch, wenn man so nostalgisch auf dieses Haus blickt und das halt wirklich dieses Nullerjahre-Gefühl aufleben lässt. Aber das ist Teil auch unseres Konzepts so ein bisschen gewesen. Also zu schauen, warum fetischisieren wir eigentlich so ein Gebäude in seiner Struktur, in diesem Zerfall? Weil irgendwie fühlen wir uns auch dem verbunden. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass wenn man so ein Gebäude, glaube ich, irgendwann nicht anfasst, dass es dann einfach kaputt geht.
Ja.
Und ja, das ist schon. Ich kenne mich nicht aus mit der Sanierung von Gebäuden, aber ich stelle mir das doch schon recht aufwendig vor, wenn man dort ins Innere blickt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jemals überhaupt saniert worden ist, seitdem es dieses Gebäude gibt.
Wahnsinn.
Ich glaube nicht.
Ja.
Also ich glaube, wahrscheinlich sind die Gemäuer und alles gehen wirklich auf diese, ja, es ist über 100 Jahre alt.
Ja, Wahnsinn. In deiner Zeit als Direktorin der Sammlung Borros warst du nämlich auch lange Zeit. Hast du da viel über Berlin und die Kunstszene und deren Protagonisten in Berlin gelernt?
Ja, ich glaube, das Schöne ist, seit ich in Berlin bin, habe ich viel über die Kunstszene und ihre Protagonistinnen gelernt. Ich glaube, die Spezifität von Berlin war und ist, dass sie sehr zugänglich ist. Zum Teil diese Kunstszene. Natürlich gibt es dann immer auch einen Teil, der dann ein bisschen schwerer zugänglich ist. Aber dieses Entree erstmal in dieses vielfältige Angebot einzusteigen, die tollen Galerien zu besuchen, die an super besonderen Orten sind, aber auch die ganzen freien Kunsträume, die privaten Sammlungen, die Museen. Das ist doch schon eine sehr komplexe Landschaft. Und ja, ich habe dort immer schnell Zugang gefunden. Und ja, in der Zeit natürlich bei der Sammlung Borros, es war eine sehr, sehr schöne Zeit und eine sehr intensive Zeit und bestand natürlich auch darin, viele Kontakte zu haben zu KünstlerInnen, die dort auch ausgestellt haben und zu einem großen, tollen Team an Mitarbeitenden, die ja auch selbst oft künstlerisch tätig waren, kreativ waren. Also das war schon sehr besonders, wie intensiv man dort eigentlich täglich sich mit tollen Menschen auseinandergesetzt hat und natürlich auch Karen und Christian.
In dieser Zeit hast du die Collection Night organisiert. Was war das und wird es das wieder einmal geben? Das war, glaube ich, 2019, oder?
Ja, genau. Das war eine Initiative. Das hatten Julia Rust und ich uns gemeinsam überlegt, dass wir den privaten Sammlungen eine gemeinsame Plattform irgendwie bieten wollen, um das mal abzubilden, dass Berlin natürlich durchaus auch eine SammlerInnenstadt ist, weil vielen gilt es ja immer als irgendwie ein Ort, wo du zwar viel Kunst anschauen kannst, aber wo vielleicht der Markt jetzt gar nicht so stark ist. Und
Plattform bieten heißt
Sichtbarkeit.
Sichtbarkeit. Also die Häuser öffnen sich, die Sammler öffnen ihre Häuser und ihre Sammlungen und Menschen können es anschauen.
Genau, also das Besondere damals war, dass Teil dieser Collection hat, ich glaube, wir waren insgesamt 16 verschiedene Sammlungen haben, glaube ich, mitgemacht und zum Teil waren die Sammlungen wie die US Doshek Collection oder die Borros Collection öffentlich zugänglich sowieso und dann haben aber auch viele SammlerInnen mitgemacht, die normalerweise ihre Sammlungen gar nicht so in einem eigenen Haus zeigen und die haben sich dann zum Teil Orte gesucht und dann extra für diesen Abend eine Ausstellung organisiert.
Wow.
Und es war sehr schön, es war sehr privat, man konnte halt einen Abend oder eine Nacht von Ort zu Ort fahren und sich an diesen besonderen Kunstorten dann aufhalten.
Toll.
Genau, und das ist dann leider so ein bisschen untergegangen durch die Corona-Zeit. Also wir hatten dann durchaus das geplant, weiterzuführen. Und dann kam Corona und dann war das irgendwie kompliziert. Aber wir haben, also dieses Format, es ist noch nicht komplett verabschiedet.
Ja.
Ich denke, ja, das hat damals gut funktioniert.
Das ist eine tolle Idee,
ja. Und ja, und wir, also Julia und ich, sind in stetem Kontakt und überlegen in der Tat auch immer, wie man das nochmal umsetzen kann. Vielleicht ja. ein bisschen anders konzipiert. Noch überlegt, vielleicht könnte man auch Sammlungen dazu holen, die von KünstlerInnen zum Beispiel aufgebaut worden sind, und würden das konzeptionell vielleicht noch ein bisschen erweitern. Aber ja, durchaus denken wir immer noch darüber nach, ja.
Es gibt auch noch ein anderes großes Projekt von dir in der letzten Zeit. Das ist das Buch Boobs in the Arts. Erzählst du uns vielleicht kurz was darüber und warum dir das Thema wichtig war?
Genau, also das Buch habe ich ja gemeinsam mit Natanja von Stosch publiziert, und der Ausgangspunkt dieses Buches ist ein Bild von Pola Modersohn-Becker, das Selbstbildnis zum ersten Hochzeitstag, ich glaube zum ersten Hochzeitstag, und das ist von 1906 und es gilt als erster Halbakt, den eine Künstlerin von sich selbst malt. Und da fängt im Grunde genommen das an, glaube ich, was uns wichtig war, dass wir eine Körpergeschichte als Bildgeschichte erzählen, aber aus der Perspektive der Abgebildeten, also einen subjektiven Blick auf diesen Körper der Frau oder des weiblich gelesenen Körpers werfen. Und es ist chronologisch, es führt bis in die Gegenwart und durch verschiedenste kulturelle Kontexte hindurch ist es einfach, glaube ich, recht spannend, diesen weiblichen Körper oder den weiblich gelesenen Körper unter diesem Filter der Brust sozusagen zu betrachten. Ja, es ist für mich auf jeden Fall ein körperpolitisches Buch, und es geht darum, dass man neue Erzählungen schafft, die außerhalb eines vielleicht bis dato gültigen Narrativs stellt. Da gab es ja ganz oft diesen Begriff dieses Male Gazes, also dieser männliche Blick auf den weiblichen Körper, und dass man den ablöst und eigentlich ersetzt durch einen selbstbestimmten Blick.
Jetzt kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge, und auch dir werde ich dort zwei Fragen stellen, die ich jedem Gast, männlich und weiblich, hier stelle. Die erste lautet: Welches ist dein Lieblingsmuseum und warum natürlich?
Mein Lieblingsmuseum. Also es gibt natürlich unfassbar viele spannende Häuser. Zurzeit gehe ich super gerne ins Lafayette Anticipation in Paris. Dort wird ein total spannendes Programm gezeigt an zeitgenössischen KünstlerInnen. Es ist offen zugänglich, dieses Haus. Es ist auch ohne Eintritt. Und es ist wahnsinnig lebhaft. Unten sind Tischtennisplatten von Rigrid Terajavaniva. Und Kinder spielen dort. Und gleichzeitig ist es irgendwie, ja, es ist ein zugänglicher Ort, der aber auf sehr hohem Niveau Kunst zeigt.
Wo ist es in Paris?
Das ist im Marais. Und da bin ich immer gerne. Und in Berlin, Gott, da kann ich mich gar nicht entscheiden.
Aber du hast dich ja eigentlich auch schon entschieden, weil es ist immer eins.
Okay.
Und jetzt letzte Frage, Juliette. Ich schenke dir ein Kunstwerk deiner Wahl. Ganz egal, wo es jetzt gerade sich befindet, wem es gehört, was es kostet, ich schenke es dir. Welches wäre das?
Das kann ich, glaube ich, nicht reduzieren auf eins. Also ich hätte gern eine Arbeit von Marlene Dumas. Die mag ich doch schon sehr gerne.
Und irgendeine bestimmte?
Nein, da lasse ich mich überraschen.
Okay.
Nein, ich mag ihre Porträts. Ihre Porträts sind wunderschön. Aber da würde ich mich nicht festlegen auf eins.
Gut. Liebe Juliette, dann danke ich dir sehr für das schöne Gespräch und wünsche dir alles Gute für Haus.
Dankeschön.
Das war Folge 91 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.